Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zur 112. Episode des Paperless Podcasts. Mein Name ist André Nüninghoff. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute bin ich auch nicht alleine, denn ich habe einen Gast dabei, und zwar den Nikolai. Und wer dieser Mann ist, was er macht und warum er uns eine Reisenabrechnung einfach oder Reisekostenabrechnung besser gesagt einfach gestalten kann, erfährst du jetzt in dieser Episode. Nikolai, schön, dass du dabei bist.
Danke, André, freue mich dabei zu sein.
Erklär doch mal bitte dem Zuhörer, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
Also mein Name ist Nikolai Skaczkow, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Circular GmbH und wir digitalisieren die Reisekostenabrechnung von deutschen Unternehmen. Und ich verantworte die kaufmännische Seite von dem ganzen Unternehmen.
Ah, okay. Also Reisekostenabrechnung ist in vielen Unternehmen ja tatsächlich so. Ich bin dienstlich unterwegs, mache da meistens eine Vorauslage der entstehenden Kosten und am Ende reiche ich dann alle Belege ein, muss mir höchstwahrscheinlich noch irgendeine Excel-Tabellenvorlage ausfüllen, die am besten ausdrucken, unterschreiben, einscannen, wieder zurück an die Buchhaltung schicken oder an den Vorgesetzten mit der Bitte um Genehmigung. Und dann sind 4 Wochen rum und meine 300 Euro, die ich in England ausgegeben habe, habe ich dann immer noch nicht.
Ja, ganz genau.
Ich glaube, das haben viele Leute mit einer Reisekostenabrechnung.
Genau, so sieht es bei 70% der deutschen KMUs aus. Das heißt, während, sagen wir, im angelsächsischen Raum es wesentlich digitalisierter schon zugeht, ist heute eigentlich Status quo, dass man alles selber aufsammelt, dann einfach mit Excel einhackt und das dann seine Finanzbuchhaltung übergibt. Mehrere Medienbrüche und insgesamt ein sehr langatmiger Prozess.
Ja, also das ist so ein Prozess, dass es manchmal im Konzern dauert, das weiß jeder, der im Konzern arbeitet. Und in kleineren Betrieben kann ich schnell ins Büro vom Chef gehen, hey, was ist los? Da kann man das vielleicht noch auf einen einfacheren Dienstweg klären. Aber es müssen ja für alles die Belege auch irgendwie aufbewahrt, aufsortiert, vorbereitet werden. Und die in der Buchhaltung macht ja im Prinzip häufig nichts anderes, als das nochmal nachzukontrollieren, weil wo Menschen sind, können Fehler passieren, das in ein eigenes System, als Beispiel SAP einzutragen, dann wird wieder was ausgedruckt und also wie du schon sagtest, diese Medienbrüche stören mich dabei. Ja, ich habe dann überall Isolationen. Ne? Auf der einen Seite habe ich nochmal alles eingescannt auf meinem lokalen PC, dann nochmal per E-Mail versendet zur Sicherheit und dann nochmal über den Postweg durch den Konzern.
Ganz genau.
Und Circular, der Name, wo kommt der her? Was macht eure GmbH? Ich habe es vorhin ja in der Einleitung ein bisschen verraten. Also Reisekostenabrechnung gehen auch wohl einfach, habt ihr euch auf die Fahne geschrieben.
Ganz genau. Im Prinzip hat unser Unternehmen das letzte Jahr, also 2017, haben wir eine Software entwickelt, die wir in den Markt gebracht haben. Und wir ermöglichen das Unternehmen, ihre komplette Reisekostenabrechnung zu digitalisieren. Das fängt an mit der mobilen Erfassung. Das heißt, wenn der Reisende unterwegs ist, kann er eine Reise erstellen und dort seine verschiedenen Auslagen, Kilometerpauschalen und aber auch Verpflegungsmehraufwände eintragen. Belege werden ersetzend gescannt. Und was danach stattfindet, ist eine Freigabe und Prüfung, bevor das dann übertragen wird in die Finanzbuchhaltung. Und das ganze Produkt wird als Software as a Service angeboten. Das bedeutet, man kann sich online anmelden und sofort loslegen. Und worauf wir einen großen Wert gelegt haben, ist ein Produkt zu bauen, das schlüsselfertig für den deutschen Markt funktioniert. Das bedeutet, wenn heute ein KMU sich entscheidet, so eine Software von uns einzusetzen, dann hat er einen Vorteil, dass er weiß, dass es ein Produkt ist, das für das deutsche Steuerrecht optimiert ist, dass das Hosting in Deutschland stattfindet und dass wir auch GOBD-konform sind.
Ah, ja, also häufig, es gibt ja viele Apps, womit man irgendwelche Belege erfassen kann. Ja, die muss man dann wieder in die eigene Verfahrensdokumentation mit aufnehmen. Und Stichwort ersetzende Scannen, da gibt es noch einige Diskussionen. Da gibt es ja keine ganz klare, saubere Rechtsprechung. Jeder macht da so ein bisschen seinen Mischmasch. Und wenn du eine Verfahrensdokumentation hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal sicherer als alle, die keine haben. Aber Ich zum Beispiel, ich habe Belege von mehreren Jahren, also diese Buchhaltungsbelege habe ich an einen Scan-Dienstleister übersandt. Die haben die danach konform vernichtet. Ich habe eine eigene Verfahrensdoku bekommen und eine Liste in Excel, wann welcher Mitarbeiter was gemacht hat, wie die geprüft haben. Das heißt also, wenn wir eine Steuerprüfung bekommen, können wir das alles transparent sauber nachweisen. Mhm. Und bei euch, wenn ich jetzt sage als Mitarbeiter, ich finde das jetzt toll, das kann bestimmt was im Unternehmen machen, geht zum Vorgesetzten, der sagt, hey, ja, sieht interessant aus. Ihr habt also auch Dokumente, die das Unternehmen selber dann für die eigene, in Klammern, gefühlte Sicherheit weglegen kann? Oder wie, wie muss man es vorstellen? Bekomme ich von euch auch eine Doku?
Ganz genau. Also wir haben unser Produkt zusammen mit einem IT-Prüfer auch, sagen wir mal, der hat uns begleitet bei der Produktentwicklung. Mhm. Und wir haben uns dazu entschieden, unsere Software gemäß dem IDW PS 880 Prüfungsstandard des Deutschen Instituts der Wirtschaftsprüfer zu prüfen, im Rahmen welchem wir, sagen wir mal, die Vorgaben wie Unveränderbarkeit, Richtigkeit, zeitgerechte Erfassung, die Aufbewahrung quasi innerhalb von unserer Software gewährleisten. Mhm. Und wir sind als Vorsystem quasi GOBD-konform und bieten unseren Kunden an, eine Verfahrensdokumentation, also dort stellen wir bereit. Und was wichtig ist, was oftmals sagen wir, Unternehmen, aber nicht nur Unternehmen, sondern auch teilweise auch, sagen wir, Steuerberatung unterschätzen oder nicht richtig einschätzen, ist, dass nicht nur wir als Vorsystem GOBD-konform sein müssen, sondern der ganze Scope. Das bedeutet, Unternehmen, die heute zum Beispiel Daten verwenden, haben zusammen mit uns eine Kombination, die dann GOBD-konform ist. Und wichtig ist, dass die Belege unverändert dann ans Hauptsystem übergeben werden, wo sie dann auch quasi revisionssicher archiviert werden. Und wenn ein Unternehmen sagt, es möchte die Daten bei uns halten, dann bieten wir auch eine revisionssichere Archivierung in einem Dokumentenmanagementsystem an.
Also man merkt, ihr habt also auch über den Tellerrand gedacht, anstatt einfach eine Software, die was einscannen kann, das können viele, ja, das ist kein Hexenwerk, aber das Ganze drumherum, da habt ihr wirklich sauber mitgedacht und also wir sind ja auch an die DATEV angebunden, sind ja viele Unternehmen einfach in Deutschland, kommt man ja nicht so leicht drumherum. Ich kann euch sozusagen bei mir integrieren, ohne dass ich jetzt hier irgendwie 50 Millionen Euro Programmieraufwand und API-Schnittstelle und was weiß ich. Ja, und ich habe genau. Auch nicht nur den technischen, sondern auch den rechtlichen Teil, wo ich dann auch mit meiner Buchhaltung, meinem Steuerberater und mit dem Amt einfach ins Gespräch gehen kann, hier, das liegt mir vor, so kann ich das machen.
Ganz genau, also das ist nämlich auch ein anderer Aspekt, du hast gerade DATEV angesprochen, wenn man sich anschaut, was es heute an Angeboten gibt im Markt, da gibt es ja viele ausländische Marktteilnehmer, die auch ein ähnliches Produkt haben, aber wo die meisten aufhören, ist hinten raus, wenn es darum geht, Schnittstellen zu sagen wir mal, hiesigen Systemen anzubieten. Und wir haben eine DATEV XML-Schnittstelle programmiert. Das bedeutet, dass wenn heute eine Finanzbuchhaltung und am Ende des Monats 200 Belege hat und dann die entsprechenden Buchungsdaten, dann muss man nicht mehr die verschiedenen Belege als eine PDF oder die Buchungsdaten als eine ASCII- oder CSV-Datei exportieren, sondern wir haben eine Datei, die man dann direkt im DATEV-Unternehmen online beispielsweise hochladen kann. Und dann sind alle Buchungen mit den Originalbelegen in DATEV übertragen. Und das ist auch eine wichtige, sagen wir mal, Abgrenzung gegenüber anderen Anbietern.
Das ist einfach so auch so ein Key-Fact oder USP, ne, dass man also auch die Damen und Herren, die am Ende die tatsächliche Bearbeitung machen, nicht nur, ich mache ja nur eine Belegvorsortierung, mehr mache ich ja nicht. Mhm. Ne? Aber jemand im Backend muss dann dafür sorgen, dass es dann auch alles funktioniert, rein rechtlich sauber ist, dass ich keine Fehler gemacht habe und dass das Geld angewiesen werden kann. Mhm. Und das finde ich schön, dass ihr dann einfach auch daran gedacht habt. Aber wie kommt man auf so eine Geschäftsidee? Ich meine, das ist das hat ja irgendeinen Grund, irgendwie aus der eigenen Not oder wie ist das entstanden?
Ja, im Prinzip aus der eigenen Not. Mit meinem Mitgründer haben wir zuvor bei einem anderen großen Company Builder in Berlin gearbeitet, Finleap, das ist eine Unternehmensgruppe, die verschiedene Fintech-Unternehmen gegründet hat. Und wir waren relativ regelmäßig unterwegs zwischen Berlin und München. Und irgendwann saßen wir da und haben gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie albern, dass sogar heute eigentlich Technologie- oder Softwareunternehmen teilweise immer noch sehr, sehr rudimentäre oder manuelle Prozesse haben. Und dann hatten wir angefangen, mit verschiedenen Unternehmern zu sprechen, sind auch in Dialoge eingestiegen mit Steuerberatung, mit verschiedenen Marktteilnehmern aus dem Bereich Banking und auch sagen wir, Geschäftsreisemarkt und haben festgestellt, dass es wirklich so ein Feld ist, was eigentlich in Deutschland noch recht unbestellt ist. Und dann haben wir über den Tellerrand hinausgeschaut und gemerkt, dass es nicht nur Deutschland ist, sondern insgesamt Europa sich da noch relativ weit am Anfang befindet, weil die Regulatorik eigentlich maßgeblich, sagen wir, so eine Innovation bis jetzt verhindert hat und die GUVD da eigentlich den Weg ebnet. Und ja. In dem Zuge haben wir uns dann auch überlegt, okay, wenn man die Software hat, wie kommt man damit in den Markt? Weil am Ende ist es nicht immer nur das beste Produkt, das gewinnt, sondern man braucht auch den Marktzugang. Und deswegen sind wir auch recht früh schon in Gespräche mit Banken und Reisebüroanbietern und Steuerberatungen getreten, damit wir diese sagen wir, Marktteilnehmer als Partner gewinnen, die mit uns zusammen dann das Produkt an ihre KMUs vermarkten. Und das war auch der Moment, wo wir dann gemerkt haben, dass die Steuerberater eigentlich wesentlich bei der Entscheidung auch mitwirken, was für eine Software sagen wir Erfolg haben kann. Und deswegen auch eben der Fokus darauf, die Verarbeitung auch für die Steuerberatung bzw. für die Finanzbuchhalter zu erleichtern, indem man beispielsweise so eine Datenschnittstelle programmiert. Genau.
Also da ist wirklich viel Arbeit, die dahinter gesteckt hat und ihr habt da quasi dann erkannt, ja, da gibt's noch nicht so wirklich was. Ich meine, viele sagen ja, die GOBD ist unser Feind. Ja, es ist einfach nur eine Regelung, ja, so wie wir viele Regeln zu beachten haben als Unternehmer. Und ihr habt euch die GOBD quasi als Freund genommen und habt gesagt, hey, darauf basierend ist doch ideal, da steht genau drin, was, wo, wie. Und jetzt nehmen wir die Steuerberater mit ins Boot und habt quasi sozusagen ein All-Inclusive- oder All-Around-Paket geschnürt, richtig?
Ganz genau. Also wir sagen auch, also wenn man sich schaut, sagen wir mal Innovationswellen oder was für neue Wendungen es gibt in verschiedenen Industrien, dann ist ja die Regulatorik oftmals auch ein Impuls oder ein Trendgeber. Also zum Beispiel in der ganzen Finanzindustrie gibt es verschiedene Regulierungen, wie zum Beispiel die PSD2, die Banken öffnet für auch Kooperationen mit Softwareunternehmen, die dann über Schnittstellen an die Daten rankommen. Und die GUBD haben wir eben auch als eine Möglichkeit gesehen, da eine Innovation in den Markt zu bringen.
Ja, finde ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Wie seid ihr auf den Namen Circula gekommen, wenn ich fragen darf?
Beim Namen Circula war es so, dass wir haben so einen eintägigen Design-Sprint gemacht. Es gibt ja dieses, sagen wir, agile Arbeitsweisen, die man anwenden kann für verschiedene Problemstellungen, vor allem darum, wenn man jetzt irgendwie Produkte oder Features evaluieren und entwickeln will. Aber es gibt davon auch eine Abwandlung, die nur einen Tag geht. Das heißt, wir haben da relativ systematisch in einem kleinen Team verschiedene Ideen ausprobiert und sind dann bei einem Namen hängen geblieben, der uns sehr gefallen hat, aber der leider schon vergeben war. Also wir haben das markenrechtlich dann gecheckt und haben aber trotzdem das ganze Thema, sagen wir, Perfektion, abgeschlossene Reise, diesen Kreislauf als Kreislauf, irgendwie als so ein Sinnbild gesehen dafür, wie das eigentlich aussieht, wenn wir eine ideale Abrechnung haben. Und dann sind wir bei dem ganzen Thema zirkular hängen geblieben und haben gemerkt, die Domain ist noch verfügbar. Haben auch die .com-Domain uns dann gegriffen und haben gesagt, ja, das ist der Name.
Fertig. Und danach ein leckeres Essen und ein Bierchen, alles richtig gemacht. Jetzt ist es so, wir beide haben uns ja über LinkedIn kennengelernt, ne? Ist ja das eher, also das Xing in Deutschland ist ja eher so, naja, das ist mal kommentarfrei, aber das LinkedIn mit dem internationalen Bereich, da bin ich auch eher Fan von und nichts gegen Xing, also nicht falsch verstehen, da bin ich natürlich auch. So sind wir zusammengekommen und als ich mir das angeschaut habe, habe ich gesagt, ja, Reisekostenabrechnung betrifft ja nicht nur mich selber, sondern auch meine eigenen Kunden und ich habe dich ja nicht umsonst eingeladen. Was mir besonders interessant oder was ich sehr interessant war, nachdem ich deine Software testen konnte, es geht ja nicht nur um irgendwelche Tankbelege oder Quittungen von einem Restaurant, wie Bewirtungsbelege, sondern ich kann ja sogar eine Kilometerabrechnung machen und Verpflegungsmehraufwände, was ja auch vor allen Dingen aus dem produzierenden Gewerbe auch sehr interessant ist. Ich habe quasi eine, ich sag mal, All-in-One-Lösung. Ich kann alles machen, ich kann aber auch nur sagen, ich nehme jetzt den Teil davon oder zum Beispiel den Teil davon. Und als ich das in den Einstellungen gesehen habe, habe ich ja gleich das Gespräch mit dir gesucht, ne? Und dann hast du mir am Anfang ja gar nicht so gesagt, ne? Hast du gesagt, hier Reisekostenabrechnung, schau mal rein. Und ich war dann sehr positiv überrascht. Wie seid ihr denn darauf gekommen, das dann auch noch mit da reinzupacken?
Also im Prinzip ging es für uns darum, die, sagen wir, vollständige Geschäftsreise mit unserer Software im ersten Schritt abzudecken. Also perspektivisch kommen da vielleicht noch andere Elemente dazu. Aber das bedeutete für uns eben nicht nur Reisenebenkosten im Sinne von irgendwelchen verschiedenen Papierbelegen oder auch E-Rechnungen, die man in unser System weiterleiten kann, sondern es ging darum eben auch zu sagen, wenn ich jetzt eine Customer Journey mir anschaue, dann ist es so, ich gehe auf eine Reise, zum Beispiel für 3 Tage nach London, ich habe da eine Bewirtung, ich habe da eine Hotelrechnung, verschiedene Taxi- oder Uber-Rechnungen, die man direkt an unser System weiterleiten kann. Und wenn ich dann am Ende des Tages zurückkehre, dann stellt sich immer die Frage, wie viel kriege ich jetzt oder wie viel kann ich, sagen wir, steuerfrei an Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungspauschalen bekommen. Ja. Und da haben wir auch gemerkt, das ist ein Painpoint, den viele Unternehmen haben, weil die Berechnung jetzt nicht ganz trivial ist und man auch die Angst im Nacken hat, dass am Ende des Jahres sich da irgendwas tut, weil das BMF, das aktualisiert jährlich auch dieses Schreiben im Sinne von, wie viel kriege ich jetzt als Pauschale, wenn ich in London bin oder in Paris. Und wir haben das alles direkt in unserem System schlüsselfertig abgedeckt. Das bedeutet, wenn sich heute ein Kunde anmeldet, dann kann er mit der Software nach Malaysia fliegen oder nach USA. Und wenn er sich an diese sagen wir Vorgaben vom BMF hält, dann hat er damit die Sicherheit, dass wir das auch richtig berechnen. Und genauso haben wir gesagt, eigentlich ist der andere Use Case, wenn ich eine Dienstfahrt habe und ich verwende kein Flottenfahrzeug, sondern mein PKW, dann brauche ich auch wieder eine Abrechnung. Ja, wenn ich ein Flottenfahrzeug habe, dann habe ich in der Regel auch eine Tankkarte und das wird zentral abgerechnet. Aber wenn ich mein eigenes Fahrzeug verwende, dann brauche ich wieder, sagen wir mal, einen Prozess und den wollten wir in unser System mit aufnehmen, damit am Ende des Tages man eine Lösung hat, die, wie du sagst, also als All-in-One das Problem in der Gänze löst.
Ja. Ja, und vor allen Dingen das Interessante ist ja, da gibt's ja jede Menge Beispiele, ne? Ich musste eine Zeit lang auf mein Flottenfahrzeug warten, ja, bin natürlich mit dem Privatwagen gefahren, habe dann eben normale reguläre Reisekostenabrechnung gemacht. Wie habe ich sie gemacht? Ich habe sie in der Excel-Tabelle gemacht, ja, in so einer Google-Sheet-Tabelle, habe sie dann geteilt mit der Steuerkanzlei, die hat das überprüft. Und weil ich auch viel im Ausland unterwegs war, sagte dann auch die Kanzlei, wir müssen jetzt selber in diese Tabellen reinschauen, weil je nach Land bekommen sie unterschiedliche Verpflegungsmehraufwendungen. Wenn sie mehr als so und so viele Stunden eben im Ausland sind. Und das heißt, für die war es natürlich auch viel Recherchearbeit, die am Ende ich natürlich auch wieder bezahlt habe. Ja, das alles, nicht, dass es jetzt negativ gemeint ist, aber so im generellen Kontext zusammen, ja. Und wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte zu der Reise, ich hätte nicht nur meine Belege erfassen können, sondern auch schon die Fahrt mit dem Zug oder mit dem Fahrzeug zum Flughafen, ja, dann eben wie viel Übernachtung im Hotel, was habe ich da getan? Und vor allen Dingen Verpflegungsmehraufwand ist ja auch nicht, lieber Zuhörer, wer sich damit beschäftigt, ne? Man kann einen Verpflegungsmehraufwand komplett bekommen, aber wenn man im Hotel zum Beispiel frühstückt, wird da schon wieder was abgezogen. Ja, da sind also am Ende auch diese Kleinigkeiten, die dann ja auch die Buchhaltung macht und fragt, hey, hast du im Hotel gefrühstückt, steht mit da drauf, dann müssen wir da eben irgendwas anpassen, sonst ist es einfach rechtlich nicht sauber. Ja, und als ich mich dann bei euch eingeloggt habe und das gesehen habe, da konnte ich sogar ich als Benutzer mit ankreuzen, habe ich gefrühstückt, habe ich Mittag gegessen und habe ich Abend gegessen. Das
ganz
heißt,
genau.
Das nimmt ja schon der Buchhaltung am Ende auch viel Vorarbeit ab.
Ganz genau. Und das ist wieder so ein Beispiel. In Deutschland gibt es ja diese Regelung, dass das Frühstück mit 20% abgezogen wird und das Mittag- und Abendessen mit 40%. Und unsere Software ist wieder für den deutschen Markt optimiert, damit man da keine Konfiguration machen muss, sondern das funktioniert. Ich habe die App, ich wähle aus Frühstück und dann wird es abgezogen. Und du hast eingehend einmal den Prozess kurz skizziert. Also man hat seine ganzen Reisekosten, man sammelt, überträgt es ins Excel, dann überträgt man das an die Finanzbuchhaltung. Und es gibt dazu eine Studie vom HRS, gemäß welcher jede 5. Beleg fehlerhaft eingereicht wird. Und da entsteht nämlich auch der große Aufwand, wenn beispielsweise dann das Sekretariat oder die Kollegen aus der Buchhaltung dann wieder zurück zum Mitarbeiter rennen müssen und ihnen sagen, Mensch, was war dann jetzt hier das Richtige oder muss man das vielleicht anpassen? Und bei uns kann man den kompletten Kommunikationsweg auch quasi in diesen digitalen Prozess kanalisieren und spart sich da im Endeffekt die Arbeit hinten raus. Und für die Steuerberatung, was auch wichtig ist, die Software oder mit unserer Software schaffen wir Effizienz. Das bedeutet, die Steuerkanzlei, die können sich dann auf die Beratung konzentrieren, in Anführungsstrichen hochwertigere Tätigkeit, weil im Endeffekt die Finanzbuchhaltung sehr viel Kapazitäten auch, einschließt bei einem Unternehmen und man hier die Möglichkeit hat, es an seinen Mandanten ein Stück weit wieder auch rauszugeben, aber das auf eine elegante Weise.
Ja, also nicht nur auf eine elegante und selbstbestimmte Weise, sondern ich meine, die Buchhaltung hat ja auch einfach andere Dinge zu tun, ne? Dass wir genau. Menschen, dass da Fehler passieren können, ist klar, ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, du hattest das eingangs nicht erwähnt. Du hast gesagt, André, schau dir das mal an, teste mal, melde dich an. Das habe ich getan. Und ich bin dann immer überrascht, wenn ich dann so, ich habe ja nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmersicht. Also ich gucke auch mit zwei verschiedenen Brillen. Ja, und dann sehe ich solche Kleinigkeiten und sitze dann einfach grinsend vor dem Monitor und sage, hey, wie geil, da hat jemand mitgedacht, ja. Und jetzt natürlich für den Anwender, der installiert einfach auf seinem Android oder auf seinem iPhone eure App, hat seinen Zugang, pflegt dort alles ein. Das ist jetzt der eine Part. Das ist auch, glaube ich, noch so ein relativ einfacher Part, wenn man sich da einmal durchgearbeitet hat. Also ich in dem Podcast Show Notes unter paperless-podcast.de veröffentliche natürlich aus meinem Account einige Bilder diesbezüglich, damit man mal so ein Bild davon bekommt, wie es eigentlich aussieht, weil wir wissen alle, Buchhaltungssoftware gibt es nicht oft in schön. Und die ist wirklich intuitiv und einfach, zumindest nach meinem persönlichen Empfinden. Aber ich lade dich, lieber Zuhörer, auch gerne zum Test ein und dann gehst du bitte mit mir ins Gespräch mit dem Nikolai. Was gefiel nicht? Hinterlass dazu einfach einen Kommentar unter paperless-podcast.de. Und jetzt die Kurve. Die unternehmerische Sicht. Wenn ich Arbeitgeber bin und jetzt habe ich 5 Monteure, die für mich mit der App unterwegs sind. Die sind überall verteilt, reichen alles ein. Ich als Unternehmer, ich muss ja, oder als Vorgesetzter, muss ja auch irgendwie eine Freigabeprinzip haben. Ja, ich mache doch dann schon eigentlich eine Vorkontrolle. Sag, hey Guido, du hast die Hotelrechnung völlig vergessen. Ja, oder du hast deine Spesenausgaben nicht richtig eingetragen. Bis ich das eigentlich an die Steuerberatung weitergebe, oder?
Ganz genau. Also das heißt, man hat die Möglichkeit bei uns in der Software Gruppen zu definieren, also beispielsweise, wenn man seine Organisation in Kostenstellen aufgegliedert hat, dass man sagt, es gibt den Vertrieb oder es gibt die Außendienstregion Nord und dann kann man da definieren, wer der Vorgesetzte ist, beziehungsweise auch der Stellvertreter, dem täglich per E-Mail quasi ein Update kommt, wenn neue Auslagen zum Freigeben vorgegeben werden. Und dann kann sich der Vorgesetzte über die Webanwendung einloggen, sich kurz anschauen, die ganzen Ausgaben und da einen Haken dran setzen. Und dann ist es freigegeben und dann kann man fortfahren mit der vorbereitenden Buchhaltung.
Ah, also ich habe die Möglichkeit dann auch einmal drüber zu schauen, zu sagen, ja passt, ich gebe es weiter, also sachlich geprüft, sage ich mal, ja, und dann übernimmt eben die Buchhaltung den anderen Teil mit dem Export und die Einführung ins DATEV oder ins eigene System bis hin zu DATEV und dann habe ich sozusagen am Ende des Tages einen runden Schuh, ja?
Ganz genau. Und was auch wichtig ist, dass jeder Arbeitsschritt ist protokolliert, das ist ja auch eine der Maßgaben von der GOBD, dass man so ein Journaling fortführt, damit wenn beispielsweise ich als Vorgesetzte auch das mit einem Kommentar zurückschicke an einen Mitarbeiter, er dann da beispielsweise eine Änderung vornimmt am Beleg, dass man das entsprechend dann für außenstehende Dritte jederzeit auch darstellen kann.
Ja, transparent, nachvollziehbar, verständlich. Jetzt ist aber so, ich muss doch als Anwender der App, ja, muss ich mich ja gar nicht ins Web einloggen, oder? Ich kriege doch meine Infos alle auf dem Handy und wenn der Vorgesetzte sagt, nee, Guido, da fehlt noch ein Beleg, dann oder muss ich mich dann auch einloggen? Weil
Also aktuell ist es, Entschuldigung, ja?
Nee, sag mal, ich habe dich unterbrochen.
Also es ist so, dass heute wird, wenn irgendwas abgelehnt wird, wird der Mitarbeiter per Benachrichtigung auf dem Smartphone informiert, dass dann steht, da muss irgendwas korrigiert werden. Er geht dann in die eine Auslage rein und dann ist dann ein Kommentar und kann dann eine Änderung vornehmen. Und im Laufe des Augusts werden wir auch die Webanwendung launchen, mit der dann der Mitarbeiter auch die Möglichkeit hat, sich über seinen Computer anzumelden, falls er das nicht fortfahren möchte auf seinem Smartphone.
Ja, das ist ja, ich meine, das ist ein nach außen hin vielleicht ein kompliziertes Thema, was es aber eigentlich gar nicht ist. Man hat den Anwender, der mit der App unterwegs ist und ein Smartphone hat zutage heute jeder. Fast jeder. Ja, will jetzt niemanden vorgreifen. Darauf hat man das, ja. Also ich muss dem Mitarbeiter jetzt nicht noch ein extra spezielles Endgerät besorgen, sondern er nimmt das, was er hat. Ich stelle ihm einen Zugang zur Verfügung. Ja, für den Mitarbeiter ist es wesentlich einfacher am Ende des Tages. Wir haben einen transparenten Weg vom Beleg bis am Ende in die Buchhaltung rein zur Genehmigung und zur Rücküberweisung der Auslagen. Und wir haben natürlich alles auch, ne, laut GOBD protokolliert und verschriftlicht, dass man da auch immer, wenn mal eine Kontrolle stattfindet, sagen kann, ja, alles klar, wir sehen hier, da wurde das und das gemacht. Und ich meine, vielen Dank erstmal, dass du an mich rangetreten bist. Ja, also das hätte ich schon gebrauchen können zur Evernote Roadshow, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, aber jetzt bin ich ja selber drin und benutze es. Und das ist aber nur der eine Teil. Ja, aber wenn ihr schon so digital weiter über den Tellerrand denkt, wie seid ihr denn sonst noch im Unternehmen aufgestellt? Ja, nutzt ihr auch noch andere Tools, um, ich denke, ihr macht euch keine Kurznotizenzettel und legt die an den Schreibtisch oder irgendwas. Mhm. Ihr seid doch sicherlich da auch gut aufgestellt, schon so weitestgehend papierlos wie möglich, oder?
Ja, ich würde sagen, dass bei uns eigentlich bis auf die Eingangspost eigentlich alles voll digital abläuft. Das fängt an bei, sagen wir, bei der Buchhaltung, wo wir für die Finanzbuchhaltung Diamant-Software verwenden, eben und auch unsere eigene Software für die Reisekostenerfassung. Mhm. Geht weiter dann in die verschiedenen Abteilungen. Im Vertriebsbereich haben wir ganz klar ein CRM. Fürs Projektmanagement verwenden wir Basecamp. Für Notizen verwende ich persönlich selber Evernote. Andere Kollegen bei uns verwenden noch, weiß nicht, Apple Notes oder andere Systeme, aber das heißt, wir sind eigentlich wirklich, ich würde sagen, zu, bis auf die Eingangsrechnung oder Eingangspost 100% digital.
Ja. Das ist schon mal schön und vor allen Dingen auch sehr sympathisch. Du hast gesagt, ihr verwendet eure eigene Software. Ja, da gibt es ein Sprichwort, weil ich nicht mehr richtig zusammenkriege, aber irgendwie der Fleischer, der sein eigenes Fleisch nicht isst, bei dem brauchst du nicht einkaufen gehen oder sowas. Mhm, genau. Ist natürlich so, es ist ja auch durch einen eigenen Pain-Point bei euch entstanden, weswegen ihr auch auf die Gedanken gekommen seid, das zu entwickeln. Und was ich aber auch häufig erlebe, tatsächlich, ich komme in Unternehmen rein, die haben irgendwelche Software da aufgekauft und benutzen die aber nicht. Und vertreiben die nur irgendwie. Und wenn ich dann immer frage, ja, aber warum benutzt ihr denn eure eigene Software nicht? Ja, brauchen wir nicht. Ja, aber warum soll sie denn dann jemand anders benutzen?
Ja, man sagt im Amerikanischen auch eat your own dog food. Und wenn wir die nicht benutzen würden, sondern irgendein Wettbewerbsprodukt, und dann wäre irgendwas, dann wären wir noch nicht so richtig weit vom Produkt gekommen. Ja.
Okay, also erstmal vielen Dank für die Insights. Und wie machst du das privat? Ja, wie kriegst du so deinen Alltag so produktiv wie möglich hin? Ne? Bist du da auch sehr digital aufgestellt? Gehe ich mal jetzt mal einfach schwer von aus.
Ja, also im Endeffekt, wenn ich jetzt meinen Beruf strukturieren muss, habe ich natürlich das Projektmanagement mit den anderen Kollegen für das Private oder auch andere interne Zwecke habe ich einfach Evernote, wo ich mir eben die, also längere Gedankengänge oder Projekte, aber auch meine akuten To-Dos aufzeichne. Damit kann ich mich eigentlich ganz gut strukturieren. Das,
ja. Super, vielen Dank. Also wie stehst du denn zur Zukunft der Digitalisierung? Ich meine, die Vorteile, die sehen wir ja, die liegen ja für den einen mehr, für den anderen weniger. Am Ende des Tages ist ja auch eine subjektive Einstellung und Meinung dazu auf der Hand. Aber siehst du da Deutschland jetzt schon sehr weit oder sagst du, nein, wir sind da immer noch sehr abgehangen, da gibt es noch verdammt viel zu tun? Ja, wie stehst du zu dem allgemeinen Digitalisierungsstand? Du arbeitest ja eben viel mit Unternehmen und kommst ja da rein und kriegst ja dann auch mit, wie es dann innen eigentlich wirklich aussieht, ne?
Also es kommt darauf an, also ob die Frage mehr in die Richtung geht, Digitalisierung nach innen, also dass die Organisationen selber digitaler werden, oder geht es darum, Weiterentwicklung von neuen Geschäftsmodellen und auch, sagen wir, Digitalisierung im Sinne von, ja, Entwicklung von neuen Marktführern.
Eher erstes, wie es im Inneren aussieht.
Ja. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Ich meine, wir kratzen mit dem Thema eigentlich eher, sagen wir, an der Oberfläche, auch wenn das jetzt in der Finanzbuchhaltung definitiv ein Bereich ist, der sehr viel administrative Zeit verbraucht. Ich glaube, dass wenn man jetzt weggeht von digitalen Unternehmen hin zu, sagen wir, den mittelständischen, wo das Potenzial am größten ist, dass man da auf jeden Fall noch viel an Potenzial heben kann. Also ich denke, wenn man Richtung, sagen wir mal, es kommt darauf an, welche Felder für einen relevant sind. Ich meine, einerseits, sagen wir, das ganze Thema Vertrieb, Marketing, ich glaube, das ist zum großen Teil schon digitalisiert oder von den Unternehmen auch erkannt worden. weil da auch, sagen wir, große Umsatzpotenziale und Wachstum schwelgen. Das andere Thema ist, sagen wir, Personal, dass man da Richtung, also dass man da voll digital wird. Und ich denke, dass die Finanzen, also Buchhaltung, Finanzen allgemein auch ein Thema sind, was ziemlich groß sind. Und während, sagen wir, im Enterprise-Bereich natürlich jeder schon irgendwie auf ein ERP-System aufgesprungen ist vor Jahren, ist das etwas, das bis vor wahrscheinlich 15 Jahren, 10 Jahren in dem Mittel-KMU-Segment noch nicht so groß vertreten war, weil das einfach zu komplex und zu teuer war in der Implementierung. Und da gibt es ja immer mehr Cloud-Anwendungen, die auch vom Preismodell her dann so erschwinglich sind, dass einfach da ein großer Pull entsteht. Und deswegen sind solche Formate auch jetzt bei eurer Podcast, glaube ich, auch wichtig, dass man da auch einfach ausreichend Awareness im Markt schafft, dass es heute eigentlich nicht mehr irgendwie kompliziert sein muss, sondern dass es mit den richtigen Partnern auch einfach gehen kann.
Das ist schön, dass du das so sagst, weil Dr. Bert Bühmann, der CEO von Evernote, sagte auf der Paperless Conference mal so schön, dass er häufig gefragt wird, auch, dass er mal über die Zukunft sprechen soll. Und da sagt er, wie über die Zukunft? Ich kann über das sprechen, was schon längst da ist. Ja, also was ist denn schon möglich heutzutage? Und das ist dann auch so ein Eye-Opener. Also und das Thema Reisekostenabrechnung ist auf jeden Fall eins, was ja tatsächlich jedes Unternehmen beschäftigt, ja, vom Unternehmensberatung bis zur Baubranche bis hin zu Ärzten, die auf Dienstreisen und Kongressen gehen, da sind ja eigentlich alle Gruppen drin mit betroffen, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super, dass ihr da mehr als über den Tellerrand geschaut habt und ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit, ja, dass du hier einige Insights und wie ist es dazu gekommen und was gibt es da für Vorteile und was kann man damit eigentlich am Ende des Tages auch einfacher machen. Und jetzt habe ich noch ein kleines Attentat auf dich vor, dafür bin ich bekannt und zwar habe ich dir das vorher nicht gesagt, aber für alle Zuhörer, die sagen, hey Mensch, ich möchte Zirkula eine Chance geben, ich möchte es mal selber ausprobieren, schauen, wie kann ich das im täglichen Einsatz machen. Hast du da irgendein Goodie?
Also im Prinzip können wir eine Landingpage für die Paperless-Hörer einrichten. Und wenn sie darüber kommen und sich entscheiden, unsere Software auszuprobieren, dann können wir ihnen anbieten, dass sie es 4 Wochen lang einfach kostenlos tun und wenn sie Fragen haben, dass wir dann einfach auch direkt einen Videocall oder ein Telefonat ausmachen können. Ich glaube, damit hat man auch die Möglichkeit, also am ehesten für sich herauszufinden, ob das passt, weil die Einrichtung dauert ein paar Minuten und dann kann man sofort sehen, ob das
das Problem löst. Das habe ich ja selber auch gemerkt. Ne? Wie lange ist der normale Testzeitraum? 14 Tage, glaube ich, ne?
Genau, normal 14 Tage und wir können sagen, lass uns einfach einen Monat draus machen. Super. Dann hat man komplett einmal den Zahllauf auch quasi in einem Unternehmen simuliert.
Das finde ich super. Erstmal vielen Dank. Ich weiß, ich habe dich damit überfallen. Es war vorher nicht abgesprochen. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass du auch darauf eingegangen bist. Und also, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn du sagst, ich habe auch eine eigene Reisekostenabrechnung, die ich etwas schlanker, papierloser und digitaler gestalten möchte, statt diese Zwischenlösungen und Medienbrüche, schau dir einfach hier unter paperless-podcast.de unter Episode 112 einmal an, was ich in den Shownotes für dich hinterlegt habe mit dem Link zu Nikolais Landingpage von Zirkula. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nikola und ich würden uns über ein Feedback sehr freuen und wir bedanken uns für deine Zeit. Nikolai, wir beide sind raus.
Okay, ciao.
Ja, wir sind raus. Ciao.